Ihr hört Mixed Tag Team, dein Wrestling-Podcast mit Helena und Gerhard.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe. Wir sind mit mir, dem Gerhard, und an meiner Seite die wunderbare Helena.
Hallo.
Helena, heute reden wir vor allem über WWE Night of Champions. Das am vergangenen Wochenende in Saudi-Arabien stattfand, in Riyadh. Und doch einige überraschende Ergebnisse auch brachte und die Landschaft bei WWE so ein bisschen neu aufgestellt hat.
Ja.
Wir haben uns ja auch den PLE da gemeinsam angeschaut. Wir sind ja auch hier, wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten und deswegen machen wir auch die Nächte nicht durch.
Genau, aber wenn 19 Uhr ist genau unsere Zeit.
19 bis 22 Uhr, das geht so gerade noch, bevor dann das Koma einen überkommt am Ende.
Am Ende waren wir dann aber schon müde.
Ja, das waren wir, aber wir haben durchgehalten bis zum Ende und im Main Event gab es ja auch tatsächlich mal was Berichtenswertes, während häufig so in den letzten 2-3 Jahren gerade bei den kleineren PLEs die Main Events eher so ausgegangen sind, dass hinterher alles war so wie vorher. Gab es da diesmal wirklich den großen Titelwechsel. Sami Zayn hat es endlich geschafft. In seinem 10. Anlauf hat er einen der Schwergewichtstitel bei WWE gewonnen. Hier jetzt auch gleich den WWE Undisputed Championship. Also auch den Titel, der so ganz weit auch in der Geschichte zurückreicht. Also den Titel, den auch schon Bruno Sammartino hatte und Hulk Hogan und The Rock und ganz viele andere. In einem Triple Threat Match hat er dann am Ende Cody Rhodes gepinnt. Nachdem er ihn so eingerollt hatte, nachdem Cody Rhodes da ein Crossroads zeigen wollte und Sammy das gekontert hat und Gunther war so weit außer Gefecht, dass er es nicht mehr verhindern konnte. Und jetzt ist Sami Zayn tatsächlich Champion. Wie ist so deine Reaktion? Wie war sie direkt danach und wie ist sie jetzt mit ein bisschen Abstand?
Also ich finde es okay. Ich fand es okay direkt danach. Also ich fand es schon überraschend, um ehrlich zu sein. Also andererseits muss ich sagen, Gerhard, ich habe es dir gesagt. Ich habe gesagt, Sami Zayn bekommt diesen Sommer noch einen Titel. Weil ich fand das schon auch logisch, wie das aufgebaut wurde, so vor allem Anfang des Jahres und dann so ein bisschen Sami finishes his story. Und ich fand, das musste irgendwann passieren. Ich habe es jetzt nicht zwingend jetzt gesehen, ehrlich gesagt. Also wir hatten ja darüber spekuliert. Ich war mir jetzt auch nicht sicher, ob Cody den behält. Ich hatte überlegt, ob es vielleicht dann doch irgendwie Gunther wird, der dann aber halt eine Zwischenposition für dann zum Beispiel Randy Orton ist, der irgendwie wiederkommt und dann ist halt SummerSlam doch wieder Randy Orton gegen Cody Rhodes, weil ich das eigentlich habe kommen sehen, vielleicht auch immer noch sehe, weiß ich jetzt noch nicht so genau. Aber also Sami Zayn hatte ich jetzt nicht kategorisch geschlossen, dass er das werden kann, aber ich habe es jetzt nicht unbedingt wirklich gesehen, dass das jetzt an diesem Abend passiert. Deshalb war ich schon auch überrascht. Ich muss sagen, ich hatte vorher die Komponente Saudi-Arabien in meinem Kopf nicht berücksichtigt. Also ich hatte da nicht drüber nachgedacht. Das ist ja quasi so eine Art Heimspiel für Sami Zayn ist nicht wirklich, aber so wie halt irgendwie, keine Ahnung, Gunther in Frankreich auch ein Heimspiel hat, irgendwie so auf dem Niveau, aber das ist ja, Sami Zayn wurde da ja schon auch als sozusagen Local Hero irgendwie gefeiert, als er da in diese Halle gekommen ist und das hat WWE ja offenbar schon auch antizipiert und dann, als ich sozusagen gesehen habe, dass Sami Zayn ja da jetzt gerade mit großem Getöse in Saudi-Arabien empfangen wird, da hatte ich das erste Mal so den Zweifel und dachte, an sich wäre das ja jetzt schon der eine Moment, in dem man das irgendwie gut mit Sami Zayn machen könnte. Vor allem, nachdem er ja durchaus irgendwie eine durchwachsene Zeit die letzten Wochen hatte, in denen es ja wirklich ganz übel auch schon für ihn aussah. Und auch in der Beliebtheit übel aussah und es hat einfach nicht funktioniert und der Charakter war irgendwie am Ende und so ein bisschen haben sie die Kurve schon wieder gekriegt und ich glaube, dass jetzt ihm dieser Sieg mit diesem Publikum und diesen Fan-Reactions geholfen hat, über dieses Loch dann auch hinwegzukommen. So, deshalb, ich find's okay. Ich bin mir noch nicht so sicher, was wir jetzt draus machen können, um ehrlich zu sein. Also ich glaube nicht, dass Sami Zayn jetzt diesen Titel auf ewig halten wird. Ich denke, dass es eher eine Rolle ist, die ich auch für Gunther vorgesehen hatte, nämlich irgendwie so eine Übergangslösung oder so eine Steigbügelhalterrolle oder so eine einfach so eine Phase von, wir können jetzt einmal sagen, Sami Zayn hat seinen Titel bekommen und dann ist auch irgendwann wieder gut. Weil ich aber auch nicht so wirklich sehe, wie wir mit Sami wirklich jetzt die nächsten großen PLEs irgendwie gut gestalten können. Also ich sehe jetzt zum Beispiel kein Match beim SummerSlam mit Sami Zayn im Main Event, bei dem ich mir denke, wuhu, wollte ich eigentlich immer schon sehen. Sondern das Realistischste ist entweder, dass das, finde ich, vor dem SummerSlam noch verliert oder dass es halt wieder Cody dann beim SummerSlam ist als Rematch. Fände ich aber jetzt auch nicht bombastisch gut, um ehrlich zu sein, für dieses SummerSlam-Match. Deshalb, ich bin ein bisschen skeptisch für die Zukunft. Ich finde es jetzt okay. Ich finde es an sich gut, dass sie Cody den Titel genommen haben und dass sie da wirklich was auch Unerwartetes gemacht haben. Ich finde, das braucht dieser Titel auch ab und zu, damit man nicht immer das Gefühl hat, naja, Main Event geht halt aus, wie es ausgeht. Aber ja, mal sehen, was jetzt kommt.
Also, ich glaube, du hast auch schon den ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich auch, wie es jetzt weitergeht. Also, ich halte es auch für entscheidend, dass Sammy jetzt den Titel auch ein bisschen behält. Ich sehe die Problematik genau wie du. Ja, was ist eigentlich das große SummerSlam-Match um den WWE-Titel? Und also, Sammy ist halt nicht der ganz große Name, sondern wurde halt auch immer so, keine Ahnung, also irgendwie die Nummer 10, 12, 13 oder so, auf der Männerseite dargestellt. Und ja, in letzter Zeit eher schlechter. Und es, wie ich auch gesagt habe, es lief schlechter. Es gab aus meiner Sicht sehr viel bessere Zeiten, um Sammy zum Champion zu machen. Also auch wie Sammy gerade dastand. Ja, jetzt ist er irgendwie, also wirklich ja, so 6, 8 Wochen entfernt, ja, von dem Begräbnis des Lebkuchenmanns und den Geschichten, in denen er da drin steckte. Und jetzt ist es schwierig. Ja, also gab auch immer gute Gründe, ja, Sammy nicht zum Champion zu machen. Also aus Sammys Sicht, ja, am meisten die Fans hinter ihm standen wahrscheinlich da vor 3,5 Jahren, da bei Elimination Chamber, als er gegen Roman Reigns antrat, also da so einen Monat vor WrestleMania 39. Aber ja, klar, ja, wenn er da den Titel gewinnt, ja, dann gibt es nicht die großen WrestleMania-Matches mit Roman Reigns gegen Cody Rhodes und keine 1000 Tage Regentschaft. Und ja, kein The Rock mit Roman Reigns und so. Das ist schwierig, aber ich habe hier auch wieder den Eindruck, das ist jetzt auch nichts wieder, was irgendwie vor 6 Monaten schon geplant war, sondern ja, da war man eigentlich auf einer anderen Richtung unterwegs und hat das jetzt relativ kurzfristig gemacht. Aber gerade deswegen halte ich es für besonders wichtig, dass man das jetzt auch so ein bisschen so stehen lässt und halt Sammy dann auch über den SummerSlam dann mitnimmt. Und also ich glaube ja immer noch, dass wir bald auch die Ankündigung für Crown Jewel bekommen, dass es der PLE ist, der dann irgendwie im September sein wird zwischen dem SummerSlam und Money, nee, ja doch Money in the Bank, was am Anfang Oktober sein wird. Und dass man da auch noch ja, mit Sami Zayn gegen Roman Reigns reingeht. Ja, also ich glaube, das funktioniert, also weil das ist so das eine Match, das da auch funktioniert. Weil die haben halt auch noch aus alten Bloodline-Zeiten da ihre Geschichten und ja, da kann Roman dann im Zweifel auch wieder gewinnen und dann, wer immer dann bei Money in the Bank gewinnt, casht dann gleich ein oder so gegen Sammy. Also ich sage jetzt nicht, er muss den Titel bis WrestleMania halten oder so. Aber halt schon, dass es mehr ist als. Ja, dass man es eigentlich direkt irgendwie repariert und den Titel wieder zurückgibt. Also das ist ja eine meiner Hauptthesen auch, dass gerade auch so bei Titelgewinnen es auch extrem wichtig ist, was man auch danach macht. Und auch da halt, wie es entsprechend dann erinnert wird. Ja, und das so halt, wenn du diese so einen Titel gewinnen, den du sofort rückgängig machst, ja, also das ist dann vielleicht fast besser, du hättest den Titel nie gewonnen. Also ich glaube, da sollte WWE jetzt halt durch und dann halt sagen, ja, dann machen wir halt im Zweifel auch da Sammy das Titelmatch und wenn irgendwas anderes geplant ist, keine Ahnung, Cody gegen Punk oder so, dass das dann halt nicht um den WWE-Titel geht, sondern dass man ja dann halt Sami Zayn gegen Gunther oder was auch immer man dann für ein Match macht, dass man das dann halt als Titelmatch macht. Aber wenn man halt Sami den Titel gibt, muss man halt auch mit Sami Zayn als Champion dann was machen, finde ich.
Ja, ich stimme dir schon zu. Also ich finde das zum Beispiel auch nicht verkehrt, Cody da jetzt mal für ein paar Wochen einfach rauszunehmen aus diesem Game und irgendwie eine Parallelfehde machen zu lassen, weil wenn Cody auch nur Titelfehden die ganze Zeit macht, dann hilft dem Charakter das auch nicht wirklich weiter. Also das rundet den auch ab oder es macht den weniger, ja, also eben weniger eckig und kantig. Und das würde bei dieser Figur eigentlich helfen, wenn er die auch ein bisschen hätte. Und deshalb glaube ich, wäre das auch für Cody nicht schlecht, wenn sich dieser Titel mal ein kleines bisschen ohne ihn entwickeln würde. Und für Sami Zayn wäre es natürlich auch gut, wenn er das irgendwie länger halten würde und auch mal also eigene Fäden entwickeln könnte und so. Und es eben nicht einfach nur darum geht, dass wir jetzt das wieder zurückdrehen oder eben reparieren, wie du sagst. Das Problem ist, ich glaube nicht, dass WWE das so macht, ehrlich gesagt. Weil ich habe schon, oder ich glaube eigentlich nicht, dass sie es wirklich durchhalten. Jetzt dann auch Richtung SummerSlam oder auch danach bei größeren PLEs wirklich das zu machen, dass wir haben ein Match mit Sami Zayn und Gunther zum Beispiel. Und dann haben wir ein Match mit Cody Rhodes und CM Punk. Was nicht das Titelmatch ist. Und dieses Ungleichgewicht, das werden sie nicht lange durchhalten. Ich finde es nicht dramatisch, das mal für eine Weile so zu machen, aber ich glaube, in der Logik, glaube ich, machen sie es nicht. Aber das wird sich zeigen. Also ich bin auch, also ich glaube, man kann was aus der Titelregentschaft Sami Zayn machen. Das Problem ist, glaube ich, dass ich einfach zu pessimistisch bin, dass WWE was Gutes draus macht. Sondern ich glaube auch, es war eher so ein Schnellschuss. Es war ein, wir müssen jetzt irgendwie was Neues machen mit dem Titel. Und wir müssen jetzt uns irgendwas Cooles überlegen. Und deshalb ist das jetzt, glaube ich, so, wie es ist. Und ich glaube aber nicht, dass da ein längerfristiger Plan hintersteckt, wie man jetzt diesen Titel oder die beiden Figuren weiter entwickeln kann.
Ja, ich habe hier auch gerade den Twitter-Post von Sami Zayn aufgemacht, vom 30.06., weil da hatte Cody Rhodes Geburtstag und da hat Sami Zayn einen schönen Post gemacht, Happy Birthday to my friend Cody Rhodes. Und er sitzt da, trinkt einen Kaffee und neben ihm so der WWE-Gürtel. Also auch so ein bisschen, ja, ein bisschen trollmäßig.
Ja, ist nett, dass ich von Becky Lynch abgeschaut.
Ja. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall für Sami Zayn, ja, also für die Person hinter Sami Zayn, dass er das da geschafft hat, weil also das ist halt auch einer der Sachen, wo sich dann so vor der Kamera und hinter der Kamera wirklich treffen, weil das ist halt wirklich auch das Ziel, mit dem er da aufgestanden ist, immer und sagt, irgendwann werde ich mal WWE Champion. Und dass das jetzt auch erreicht wurde und auch nach, also ja, wirklich lange darauf hingearbeitet und gut gemacht und ja auch viel, ja, viel abbekommen und ja, hat ja auch häufiger, ne, dann nicht geklappt. Also ja, das finde ich auf jeden Fall schön, dass das funktioniert hat. Aber ich ja, hoffe halt auch, dass man das mehr in Erinnerung halt behält, wie dass er es da geschafft hat, als ja, okay, ja, da hat er den Titel dann gewonnen und dann 2 Wochen später hat er ihn dann wieder abgegeben und ist dann wieder in der Midcard verschwunden. Weil,
Ja, aber ich würde das, also innerstory-technisch, fände ich das keinen unsinnvollen Move eigentlich. Also, weil, wenn wir uns die Geschichte von Sami Zayn jetzt angeguckt haben, wenn der ist ja jetzt immer so am Heel-Turn entlang geschraubt, jetzt ist das irgendwie schon wieder länger nicht. Wobei jetzt dieser Ex-Post, den du jetzt gerade aufgemacht hast, das ist ja schon wieder so ein bisschen heelig. Und so im Prinzip ist ja so ein, ist ja ein bisschen so eine ambivalente Figur jetzt irgendwie geworden. Und eigentlich würde das in der Logik schon Sinn machen, er kriegt jetzt hier diesen Triumph und dann verliert er ihn aber binnen kürzester Zeit wieder und dann rutscht er wirklich in den Heel-Turn. Das fände ich für die Logik dieses Charakters und wie der jetzt in den letzten Wochen so aufgebaut wurde, eigentlich gar nicht schlecht. Ich finde halt diese, also wenn das die Idee wäre, dann wäre es halt eine Reaktion auf dieses, auf diesen, ich würde sagen, unabsichtlichen Heel-Turn, den Sami Zayn mit der Fehde mit Trick Williams gemacht hat, weil es war nicht der Plan, Sami Zayn zum Heel zu machen und auch nicht der Plan, Sami Zayn ambivalent zu machen. Sondern es ist halt entstanden, weil die Fans einfach richtig sauer waren, dass der jetzt gegen Trick Williams bei WrestleMania antritt. Und das ist keine gute Basis für so einen Heel-Run. Und deshalb ist es so ein bisschen, wäre es so ein Schnellschuss vielleicht, das jetzt dann auch ordentlich über die Bühne zu bringen. Aber vielleicht ist das auch eine Lösung, das ordentlich über die Bühne zu bringen. Also was ich auch nicht sehe, ist, dass der jetzt als, dass der jetzt wieder zurückkehrt zu, ich bin das The Good Guy, dann irgendwann den Titel verliert und einfach dann wieder weiter der Midcard Good Guy ist, der die letzten Jahre war. Wenn, dann machen wir ihn, finde ich, jetzt mit einem Knall, hauen wir ihn raus und machen ihn zum Heel und dann kann der auch auf der Ebene bleiben.
Grundsätzlich finde ich das eine gute Idee, ja, und kann auch funktionieren. Halt eben, ja, Champion gewesen und dann verliert er den Titel und dann halt so Crash Out. Ich glaube aber auch dafür ist es besser, wenn er den Titel ein bisschen hält, dass man eben nämlich nicht so einen Widerspruch hat zwischen vor und hinter den Kulissen. Ja, weil, also, wenn er jetzt den Titel direkt wieder verliert, ja, dann habe ich eher Mitleid mit ihm und ja, das ist eher sympathischer als ja, wenn er dann den Titel wenigstens ein paar Monate hält und irgendwelchen Unsinn macht in der Zeit und ich dann froh bin, dass er den Titel dann wieder verliert.
Ja, verstehe ich schon. Aber ich komme auch mit Mitleid klar bei einem Heel, ehrlich gesagt.
Es ist auch. Der Sammy ist schon sympathisch, also da muss man sich auch schon so ein bisschen, und gerade weil er halt immer so, ja, so Underdog-mäßig auch drauf war. Und wenn man ihn halt, ja, so auch dann Main Event, also wenn man ihn halt auch tatsächlich da weiterhin auch etablieren will, weil er kann natürlich dann irgendwie, ja, der Heel werden und dann so die Ricky Saints der Welt irgendwie dann theorisieren, aber ja, dann ist auch nicht viel gewonnen.
Aber also wenn wir jetzt schon sozusagen von Heels sprechen, was ist eigentlich mit Randy Orton? Was machen wir jetzt eigentlich mit dem? Also bisher war ja schon meine Theorie, der kommt irgendwie so zurück, dass wir Cody Rhodes gegen Randy Orton beim SummerSlam haben. Das sehe ich jetzt nicht mehr so richtig. Außer, wie gesagt, Cody gewinnt jetzt vor dem SummerSlam diesen Titel noch von Sammy zurück. Dann könnte es noch passieren, aber da weiß ich nicht, ob wir jetzt wirklich diese Abzweigung hätten nehmen müssen. Und was machen wir mit dem eigentlich?
Ich glaube auch, also zum Thema Cody, zum Thema Randy Orton, dass er nicht mehr zurückkommen wird vor dem SummerSlam. Also meine Vermutung ist, nächste Woche ist ja Raw in Chicago und dass wir da die Rückkehr von CM Punk sehen und der dann auch da entsprechend ja, dann zurückkommt und auch ein Match beim SummerSlam haben wird, am ehesten gegen Cody Rhodes. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dann Randy Orton so der Rückkehrer beim SummerSlam ist. Also hat WWE ja auch gerne gemacht. Letztes Jahr haben sie ja gleich zwei Rückkehrer präsentiert. Seth Rollins Nacht 1 und dann Brock Lesnar Nacht 2. Und dass das dann halt die Idee ist für Randy Orton. Aber ja, also ja, es ist ein bisschen merkwürdig, weil er war ja relativ eindeutig vorgesehen da als Champion und auch in so einer längeren Geschichte da noch mit Pat McAfee und so. Ja, aber seit WrestleMania Nacht 1, wo der auch zu Ende gegangen ist damit, dass Randy Orton da den Titel, den Sami Zayn ja jetzt hat, hochgehoben hatte. Ja, hat man nichts mehr von ihm gesehen, nichts mehr von ihm gehört und ja, eigentlich müsste er dann auch irgendwann halt mal wieder zurückkommen. Aber sie haben jetzt vielleicht auch eine Pause vorgezogen. Vielleicht war auch mal der Plan, ja, er gewinnt den Titel bei WrestleMania und verliert ihn dann beim SummerSlam gegen wieder an Cody Rhodes und danach macht er eine Pause. Und vielleicht hat man jetzt umgekehrt gesagt, jetzt kommt er beim SummerSlam zurück und dann machen wir ihn da. Aber ja, also dass ja wohl sowohl Cody Rhodes wie auch CM Punk jetzt doch ja, mehrere Monate einfach gesund aussetzen. Ja, also schon auf jeden Fall bemerkenswert.
Ja, aber ich finde es nicht unsinnvoll. Also pa passt schon. Also ich glaube, wenn das nicht gewesen wäre, hätten wir jetzt keinen Platz für Sami Zayn gehabt. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob das jetzt ein Gewinn ist oder nicht. Aber eigentlich finde ich es ganz gut, wenn wir ab und zu mal Platz freimachen für eigentlich auch so obere Midcard-Leute, dass die sozusagen auch in diesem Segment irgendwie mitspielen können. Weil das Segment selbst halt schon sehr eintönig wird, wenn wir wirklich immer nur in den gleichen Personen unsere Fäden aufbauen. Und deshalb finde ich so Abwechslungen ganz gut. Und das, was ich auch am Anfang gesagt habe, ich finde halt auch, dass diese Main Events und gerade diesen Undisputed Championship, dass der halt teilweise wirklich auch langweilig war. Also weil man irgendwie dachte, naja gut, Cody behält es ja eh oder weiß ich nicht. Dann haben wir kleine Drehung über Drew McIntyre zwischenzeitlich gemacht, aber eigentlich ist schon klar, dass Cody Rhodes derjenige ist, der das Ding trägt und kann passieren, dass es mal irgendwie kurz schief geht, aber eigentlich ist es schon relativ klar alles. Und ich finde das schon eine gute Sache, wenn man da ein bisschen Unwägbarkeit mit reinbringt und dann halt auch Leute mal so reintauchen lässt. Und ich finde, das hat man die letzten Jahre einem mit dem Heavyweight-Titel gemacht, indem man auch zum Beispiel mal Damien Priest oder so zum Heavyweight-Champion wurde oder gemacht hat. Und das hat dem aber gut getan. Und jetzt ist es halt umgedreht. Wir haben den Heavyweight-Titel jetzt halt schon relativ fest gebucht, auch Roman Reigns. Und da wird er ja auch nicht so sehr oder so häufig auch verteidigt. Wobei das für die letzten Wochen auch nicht stimmt, aber theoretisch ist Roman Reigns halt nicht die Person, die wirklich jedes Mal da ist und jedes Mal irgendwie diesen Titel jetzt zur Verfügung stellt. Und dann finde ich, wenn man den quasi fest vergibt, dann muss man es mit dem anderen Titel machen, dass man da ein bisschen Durchlässigkeit auch schafft. Und dann sind solche Abwesenheiten von so zwei Größen halt machen Platz für andere. Und wenn die zurückkommen, sind sie aber umso stärker wieder da, weil sich alle freuen, dass sie wieder da sind. Deshalb finde ich das an sich keine schlechte Lösung.
Ja, das ist da sicherlich die Idee. Ja, und halt auch, ja, wie soll man jemanden vermissen, der nie weg ist? Ist ja auch so ein bisschen
Genau.
da das Sprichwort. Ja, das war das eine World Title Match, das wir hatten bei Night of Champions. Und es gab aber noch zwei weitere Titelmatches, nämlich beide um den US-Titel. Bei den Männern, er hat Trick Williams sich durchgesetzt gegen Ricky Saints. In einem Match, das du vor allem dafür kritisiert hast im Vorfeld, dass Carmelo Hayes nicht dabei ist, sondern Ricky Saints. Was sagst du jetzt nach dem Match dazu?
Das sehe ich immer noch so. Das Match war schon okay, ja. Also auch Ricky Saints, man kann dem schon mal so eine Titelchance geben. Und vor allem brauchen wir auch Futter für Trick Williams, dass der halt auch gute Matches wresteln kann und die dann auch gewinnen kann, um einfach seine Dominanz sozusagen auch zu zeigen. Und dafür ist dieses Match mit Ricky Saints auch gut geeignet gewesen. Ich finde halt nur, wir hätten einfach diesen Weg über Carmelo Hayes nicht gebraucht. Also hätten wir das nicht gemacht, wäre ich viel glücklicher mit dem Match gewesen. Weil ich vor allem finde, dass wir Carmelo Hayes einfach nicht so abschießen sollten, weil ich finde den total cool und ich würde den eigentlich irgendwie gerne mehr sehen und ich fand den auch gut als Champion und finde, da hat er relativ wenig scheinen können. Er hatte zwar seine Open Challenges und dadurch irgendwie sehr viel Screen Time, aber ich finde, diese Open Challenges sind eigentlich nicht dafür gut gemacht, dass man sich gut zeigen kann, weil man halt eigentlich keine Fäden entwickelt. Dieser ganze Promo-Heat-Teil quasi wegfällt, wenn du wirklich nur dieses eine Open-Challenge-Match hast. Und deshalb fand ich also die Titelregentschaft von Carmelo Hayes unter seinen Möglichkeiten und finde es okay, also finde es gut, dass Trick Williams Titelträger ist und würde mir aber wünschen, dass wir uns halt auf die Fehde zwischen Trick Williams und Carmelo Hayes irgendwann zu bewegen. Dafür kann man dann auch den Weg über Ricky Saints nehmen und Trick Williams halt ein bisschen hoch zu pushen, aber dann müssen wir Carmelo Hayes auf der anderen Seite nicht demontieren vorher.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich fand jetzt Carmelo Hayes nicht so demontiert. Er hat ein Match gewonnen gegen Ricky Saints und dann ein Number One Contenders Match verloren. Dann kann er jetzt nächstes Jahr auch gewinnen, dann wieder, um gegen Trick Williams anzutreten. Aber auch ja, beim Match bei Night of Champions finde ich auch genau so ein Midcard-Match, wie man es halt braucht. Ja. Man hat so einen Midcard-Champion und einen entsprechenden Midcard-Herausforderer und dann machen sie ein gutes Match, ja, das auch nicht zu viel macht und auch nicht, hat auch nicht das größte Feuerwerk des Jahres auch sein will. Und aber gutes Match und ein weiterer guter Sieg für Trick Williams. Und ich glaube, ja, das entsprechend gut gemacht.
Das finde ich auch.
Ja, und dann hatten wir auch noch das US-Title-Match bei den Frauen. Da ist ja Tiffany Stratton amtierender Champion und sie hat den Titel verteidigt gegen, die heißt noch die junge Dame.
Jade Cargill.
Gegen Jade Cargill, genau. Ja, Jade Cargill, ja nicht so die Midcard-Herausforderin. Also ganz anders als Ricky Saints kommt sie ja aus quasi lange World Champion, auch WWE Women's Champion, bei WrestleMania gegen Rhea Ripley gekämpft und danach auch nochmal gegen Rhea darum den Titel herausgefordert und jetzt so ein bisschen die eine Stufe runter gemacht. Und aber hat auch hier verloren, nachdem erst so ihre, ja, wie nennt man das, ihre Clique eingegriffen hat, so BFAP und Meechin, kam dann Hilfe für Tiffy, einerseits von Chelsea Green, die ja jetzt so die neue Frau an ihrer Seite ist, und auch von Charlotte Flair, der es weniger um Tiffy ging, sondern die sich nochmal revanchieren wollte da für den Angriff von Jade Cargill vor dem Queen of the Ring Halbfinale und dann auch am Ende dazu geführt hat, dass Tiffy dann den Titel verteidigt hat. Und wie es aussieht, ist auch die Richtung dann für Charlotte und Jade Cargill demnächst das große Einzelmatch. Vermutlich beim SummerSlam.
Ja, also, ich hätte mir einen Ricky Saints für Tiffany Stratton gewünscht. Also ein Sieg gegen so einen unteren Mitkader oder untere Mitkaderin, das einfach so ein Achtungssieg ist, was ein gutes Match ist, wo Tiffy am Ende dann einfach klar und deutlich gewinnt und mit dem wir dann rausgehen und sagen, ah ja, Tiffany Stratton, gute Titelträgerin, jetzt auf zu neuen Herausforderungen. Das hätte ich mir für Tiffy gewünscht. Dann war es Jade Cargill, eben nicht untere Midcard, sondern schon also deutlich, deutlich obere Midcard. Ja. Fand ich dann jetzt eher, also würde ich sagen, eher positiv, weil ich dachte, okay, dann wird der Achtungssieg noch ein bisschen größer für Tiffy, wenn sie das dann klar gewinnt. So. Aber so war es halt nicht. Also klar, jetzt am Ende steht Tiffy als Siegerin da, aber Tiffy ist nicht diejenige, die jetzt da rausgeht und sagt, ah ja, klar, tolle Titelträgerin, super dominant ihren Titel verteidigt, können wir jetzt so weitermachen, sondern irgendwie war das jetzt schon wieder alles Chaos. Es ist irgendwie bei den Frauen immer Chaos, habe ich den Eindruck. Es ist immer irgendwie versucht, WWE es immer noch spannender zu machen, indem sie da noch irgendwelche Sidequests reinbauen. Und die machen aber es nur schlechter für die Geschichte, die eigentlich dahinter steht. Und ich habe gar nichts gegen Charlotte gegen Jade Cargill. Ich finde das eigentlich sogar ein ganz gutes Match, ja, weil das nämlich, wenn Charlotte Flair das gewinnt, übrigens in Klammern. Also Charlotte Flair gegen Jade Cargill, gutes Match, wenn Charlotte Flair gewinnt und zeigen kann, ja, ich bin halt auch wirklich nicht obere Midcard, sondern Top-Level und Jade Cargill ist halt nur obere Midcard. Das würde ich sagen, ein gutes Match, können wir so machen. Aber diese Fehde jetzt dann in dieses Tiffy-Match da so rein zu fizzeln, das verstehe ich nicht. Das hilft nicht. Also vor allem nimmt das halt Tiffy die Möglichkeit, irgendwie wirklich ordentlich ihren Titel zu verteidigen. Es führt irgendwelche Fäden zusammen, die nicht zusammengehören, ohne dann aber irgendwie für beide einen Mehrwert rauszubringen. Sondern für diesen US-Title war das jetzt einfach schon wieder einfach nur Quatsch, dieses Eingreifen. Und offenbar ging es ja auch gar nicht darum, sondern es ging ja eigentlich nur darum, hier Jade Cargill gegen Charlotte Flair für den SummerSlam vorzubereiten. Aber ich finde, dieser US-Title und auch Tiffy und auch diese Mid-Card Women's Division, die hätte es einfach verdient, mal ordentlich entwickelt zu werden. Und die wird nicht ordentlich entwickelt. Und nicht durch so ein Match und also hier mit Meechan und B-Fab und Chelsea Green, da komme ich ja noch klar. Aber also in Wahrheit hat ja wirklich Charlotte Flair Jade Cargill K.O. geschlagen. Und das war ja dann nicht mal mehr nur, also keine Ahnung, Chelsea Green hat halt Meechan und B-Fab rausgekickt, damit die sich nicht ins Match einbauen. Und dass es dann halt fair im Ring zur Sache gehen kann. Aber Charlotte Flair hat so wesentlich ins Match eingegriffen, dass man wirklich nicht mehr sagen kann, dass Tiffy das halt ordentlich gewonnen hat. Und das finde ich sehr ungut für diese Geschichte und ich finde es überhaupt nicht nötig und dann hätte ich mir lieber einen Ricky Saints für Tiffany Stratton gewünscht.
Ich glaube, das ist auch die Sache, über die wir schon mehrfach gesprochen haben. Diese Midcard fehlt bei den Frauen ziemlich. Also bei den Männern hast du sowas halt. Ja? Da hast du halt Ricky Saints und Carmelo Hayes und Royce Keys und schon noch ganz viele andere. Da bei SmackDown, die du halt dem US-Champion geben kannst. Aber bei den Frauen ja, hast du halt die, ja, die so auf dem. Ja, die halt auch auf dem World-Title-Niveau eigentlich so mitspielen sollen. Also Jade Cargill oder Nia Jax oder Lash Legend, wenn du da nach so einem Heel suchst. Oder auf der anderen Seite landest du dann halt ganz unten, ja, so wie bei B-Fab und Meechan, die überhaupt nicht entsprechend ja, aufgebaut sind, dass sie überhaupt irgendwann mal bei SmackDown auch ein Match gewinnen würden. Und ich glaube, daran. Ja, daran scheitert das auch so ein bisschen. Weil halt, ja, WWE auch gerade ja, diese Mitkaderin, ja, wie es jetzt zum Beispiel auch eine Kairi Sane war, die dann halt auch einfach entlässt, statt halt zu sagen, okay, da verbrauchen wir die. Und auch sonst halt wenige Leute aufbauen. Also die eine, ja, die wirklich jetzt auch bei SmackDown ist und so eine Mid-Carderin ist, die aber nicht viel mehr ist. Also da hat man so klassischerweise Chelsea Green, aber von denen bräuchte man halt ein halbes Dutzend eigentlich, um eine Division da auch richtig zu machen. So hat man halt immer das Problem, ja, entweder hast du Leute wie jetzt mit Jade Cargill, wo man sagt, ja, also für die ist der Kampf um den US-Titel ja eher schon so ein Abstieg, oder halt Leute, wo du sagst, naja, also, dass die einen Titel gewinnen, so weit sind die ja eigentlich schon bei weitem nicht.
Ja, das ist das Problem, was ich seit Wochen, Monaten sage. Also wir bauen halt uns auch keine Midcard zusammen, weil die Frauen, die wir neu reinholen, auch so eine JC Jane oder so. Ich meine, hätten wir JC Jane, die ist ja ungefähr zur gleichen Zeit gekommen wie Ricky Saints. hätten wir die so aufgebaut, wie wir Ricky Saints aufgebaut haben, nämlich sozusagen sich von unten nach oben so, also nee, wobei Ricky Saints hat ja sogar ganz oben angefangen. Ist ja eigentlich sehr ähnlich zu JC Jane. Der hat ja auch, ist ja auch reingestartet und hatte sein erstes Match gegen Cody Rhodes, glaube ich.
Weil die auch Buddies sind.
Ja, genau. Und wenn, also, und JC Jane hatte irgendwie ihr erstes Match gefühlt gegen Rhea Ripley. Das ist ja dann eine ähnliche Startposition, ungefähr zur gleichen Zeit. Und Ricky Saints wurde aber halt dann Schritt für Schritt nach unten gereicht, bis er halt jetzt auf der Position ist, auf der er halt im Kader steht. Und JC Jane ist hochgeschossen, ist dann für 3 Folgen ganz oben geblieben, hat da irgendwie Stress gemacht und war dann wieder weg, weil sie halt eigentlich keine Top-Levelerin ist, aber wir sie halt auch nicht ordentlich runtergruppiert haben. Und das ist eh das, was ich sozusagen die ganze Zeit schon kritisiere. Und dann machen wir es aber auch nicht bei einer Jade Cargill, die jetzt ihren Titelrun hatte. Und die jetzt aber eigentlich so, was ist denn so, Damian Priest-mäßig, dann aber halt auch wieder in die Midcard zurückwechseln könnte, nachdem er seinen Titel verloren hat. Und dann aber halt so an diesem oberen Midcard-Ende bleibt, mit dem man gute Matches bestreiten kann und gute Matches füllen kann, ohne dass der aber halt wirklich die ganze Zeit irgendwie um diese Top-Titel jetzt auch wieder kämpft. Und so hätte man es mit Jade Cargill auch machen können. Das machen wir jetzt aber auch nicht, sondern wir schieben die ja jetzt wieder in das Top-Level rein, nämlich mit Charlotte Flair, die eindeutig Top-Level ist. Auch wenn sie jetzt gerade quasi nicht aktiv um einen Top-Titel kämpft, aber Charlotte Flair ist eindeutig Top-Level. Und da gruppieren wir Jade Cargill jetzt auch wieder rein. Das wäre jetzt aber gar nicht nötig gewesen, wenn wir die jetzt einfach einmal den kleinen Schritt hätten zurückgehen können lassen zum US-Title, das dann ordentlich ausfechten. Dann gewinnt Jade Cargill die nächsten Matches wieder gegen die schwächeren Frauen und dann haben wir mal ein Level. Also dann haben wir mal irgendwie eine ordentliche, sozusagen, Hierarchie von, wir haben Top-Level-Frauen, wir haben obere Mitkaderinnen, wir haben untere Mitkaderinnen und wir haben Füllmaterial, nenne ich es jetzt mal. Also das braucht die Women's Division. Und wir machen aber nichts damit. Und ich verstehe weiterhin nicht, warum nicht, weil die WWE kann es ja, macht es ja bei den Männern die ganze Zeit. Da machen sie die ganze Zeit dieses Eingruppieren. Und jetzt eben zum Beispiel mit Ricky Saints. Ricky Saints haben sie jetzt wieder ordentlich eingruppiert. Und bei den Frauen tun sie es nicht. Und dann haben wir solche Probleme wie bei diesem US-Title-Match.
Ja, ich glaube, es liegt auch daran einfach, dass da halt ja, ein bisschen die Priorisierung fehlt.
Ja.
Da fühlt sich niemand für zuständig, um zu sagen, ja, wir müssen da irgendwie die Midcard dahin bekommen.
Ja.
Und deswegen wird da halt im Zweifel hin und her geschoben. Obwohl, also bei den Männern macht man es ja.
Eben.
Thema bei den Männern macht man es ja. Da hatten wir auch das eine Match, wo es um ja, die Ehre und um die Fehde ging und nichts so zum Anfassen auf dem Spiel stand. Ron Breakker, Seth Rollins, Stahlkäfig. Das dritte Match in ihrer Match-Serie stand 1-1 vorher. Und sie haben sich auch wieder einen harten Kampf geliefert, da im Käfig. Und am Ende hat Seth Rollins die Oberhand behalten. Und ja, jetzt nach allem, was sinnvoll ist, zum Ende der Fehde, die jetzt gewonnen. Und jetzt wird auch das The Vision-Kapitel endgültig hinter sich gelassen. Was sagst du zum Match, zu Seth Rollins, zu dem ganzen Plunder, den sie da im Match eingesetzt haben und was dir sonst noch einfällt?
Ja, also Gerhard spricht den Plunder an, weil ich mich während des Matches schon beschwert habe darüber. Also ewig fand das Match ist deutlich unter meinen Erwartungen geblieben. Oder nee, anders. Ich hatte erwartet, dass es so ausgeht, aber vor ein paar Monaten hätte ich da noch wesentlich höhere Erwartungen gehabt. Also ich fand es ein bisschen enttäuschend. Also jetzt diese ganze Fehde fand ich ein bisschen enttäuschend. Sie war deutlich unter dem, was man hätte daraus machen können. Hätte man das alles 2 Stufen höher gehängt, auch in die größeren PLEs gesteckt, dem mehr Zeit gegeben, mehr Screentime gegeben, mehr irgendwie Emotionen gegeben, dann wäre ich auch mit allem irgendwie zufriedener gewesen. Dann der Plunder. Also ich fand das Match, also diese Matches, in denen ganz viele Tables und Chairs und Candlesticks und so eingesetzt werden, das sind eh immer nicht so meine Matches. Aber ich fand es auch wirklich ein bisschen zu viel, weil dann stehen die schon in so einem Stahlkäfig, ja. Das ist schon die brutale Variante. Da stehen die schon in diesem Käfig. Das Ding ist eigentlich, dass die jetzt da eingesperrt werden, weil sie sich bis aufs Blut bekriegen wollen. Und dann, weiß ich nicht, brauchen die die ganze Zeit irgendwie so Werkzeug dazu. Und dann ist irgendwie zu viel Tamtam. Und dann fällt noch einer durch den Tisch. Und dann kommt noch ein Stuhl. Und dann haut noch irgendwie jemand mit so einem Stock auf irgendwas drauf. Und dann wird der Stahlkäfig irgendwie zu so einem Nebenobjekt, das wir auch zwischenzeitlich irgendwie gefühlt vergessen haben, bis dann der eine Typ wieder die Tür aufgemacht hat, was wirklich das Irrsinnigste an diesen Stahlkäfig-Matchen ist, dass da ein Typ steht, der einfach die Tür aufmacht, wenn man sich dem nähert. Ich denke, ja, also, na. Aber ich finde, man hätte da auch was Intensiveres draus machen können, wenn man die beiden einfach da alleine in den Ring gestellt hätte, gerne mit so einem Stahlkäfig drumherum. Und die wirklich das ordentlich hätten auswresteln lassen. Und für mich ist das auch immer so ein bisschen, man versteckt die eigentliche Qualität des Wrestlings irgendwie hinter zu viel Trara drumherum. Und das finde ich dann ein bisschen schade. Und das finde ich ein bisschen so symptomatisch für diese ganze Fehde, ehrlich gesagt. Es war so ein bisschen viel Trara drumherum, dafür, dass es eigentlich aber ja eine Top-Fehde zwischen zwei sehr, sehr fähigen Wrestlern ist, die wirklich auch irgendwie viel sich auch eigentlich zu sagen haben und viel irgendwie miteinander zu tun haben und ja auch ein bisschen so ein, ist ja nicht so krass, aber schon auch ein bisschen so ein Generationending am Laufen haben, was ja auch eigentlich in The Vision schon auch vorbereitet wurde, dass man auch ein bisschen so ein Generationending hat. Das hätte man ja alles machen können und das hätte man auch alles schon in der Promo und in der Vorbereitung machen können und auch in diesem Match und das ist alles, finde ich, untergegangen. Und deshalb finde ich das wirklich sehr bedauerlich, dass wir da so gar nichts rausgeholt haben. Und am Ende war es mir auch egal, wer gewinnt. Und das ist ja eigentlich so das so ein bisschen das Schlechteste, was du bei so einem Wrestling-Match und dann vor allem bei so einem Wrestling-Match, das eigentlich intensiv sein soll, hast. Das war mir egal. Also, weil ich dachte, ja, ich kann damit leben, wenn Seth Rollins das gewinnt. Ich mag den, finde ich immer gut, wenn der was gewinnt. Ich kann damit leben, wenn Bron Breakker das gewinnt, weil er ist ja the new big thing und dann soll er mal so einen Achtungssieg machen. Und dann dachte ich mir, ja, es ist jetzt aber auch irrelevant. Also, für die weitere Zukunft, die Fehde endet da und, also beide werden da ihren Weg gehen, wenn sie jetzt verlieren. Und deshalb fand ich das alles ein bisschen langweilig und enttäuschend und irgendwie hat mich das nicht so abgeholt, wie es mich hätte abholen können, aber.
Ja, für sich auch. Also es war auch gerade halt dafür, dass sie dann auch letztes Jahr so dann ein halbes Jahr zusammen waren und dass ja auch so ein bisschen die Dynamik da war. Bron Breakker hilft Seth Rollins jetzt, dass er da Raw beherrscht und Champion wird und so. Und dafür hilft Seth Rollins dann Bron Breakker dabei ganz an die Spitze zu kommen. Ja, dafür war es dann doch relativ wenig und auch ja, wenig persönlich eigentlich.
Ja.
Am Ende fand ich auch, da fehlte so ein bisschen der Fokus. Ja, also auch Paul Heyman, ja, der auch in den letzten Monaten immer mehr den Eindruck gemacht hat, dass er sich da mehr um Brock Lesnar kümmert als hier um seine Restvision. Dass die Restvision jetzt auch nicht so gut funktioniert hat, dazu sicherlich auch beigetragen. Ja, und dass Bron Breakker jetzt hier auch noch irgendwann der Tag-Team-Titel in den Schoß gefallen ist, weil sich Logan Paul verletzt hat. Ja, aber auch nochmal eine Ablenkung, jetzt bevor The Vision jetzt auch den Titel dann wieder verloren hat, beim Raw vor Night of Champions. Ja, also ist alles nicht schlecht. Ja, also das Match war auch okay, aber es war halt nicht eigentlich das, wo man sich ja, Monate oder ja, über fast ein Jahr lang da sehen denken konnte, das wird irgendwann mal die große Geschichte. weil es wurde nicht die ganz große Geschichte und
Ja.
ja.
Genau. Aber schade. Also hätte schon eine ganz große Geschichte sein können. Ja, das hätte man, finde ich, problemlos machen können. Und ich weiß gar nicht genau, warum das jetzt so degradiert worden ist eigentlich. Vielleicht weil irgendwie WWE dann auf andere Pferde gesetzt hat, wie irgendwie Obafemi und Brock Lesnar, was man vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hatte, dass das so gut funktioniert und irgendwie so, also über WrestleMania hinaus funktioniert. Oder weiß ich nicht, was noch, also, oder auch irgendwie Sami Zayn oder so. Also vielleicht ist das irgendwie, hat das einfach das verdrängt. Aber ich finde es sehr schade. Und ich hoffe aber für Seth Rollins und für Bron Breakker, unabhängig voneinander, dass sie jetzt gute Fäden in den nächsten Monaten bekommen. Also ich glaube, aus beiden kannst du super viel machen und die brauchen aber Geschichte, um wirken zu können, beide. Vor allem jetzt nach dieser eben relativ unpersönlichen Fehde, die aber persönlich hätte sein können, brauchen die wirklich Rivalitäten, die jetzt auch irgendwie monatelang tragen können, finde ich.
Also ich glaube, ich vermute auch, daran liegt es. WWE hat aus meiner Sicht halt schon länger auch das Problem, dass sie es halt nicht schaffen, wirklich ihre ganzen 4 bis 5 Stunden, die sie pro Woche haben, da im TV auch ja, wirklich so ja, konzentriert zu machen und auch überall halt alles zu nutzen, sondern ja, dass irgendwie ja, die institutionelle Aufmerksamkeit, sage ich mal, irgendwie begrenzt ist. Und ich glaube auch tatsächlich, dass Bron Breakker darunter gelitten hat, weil wenn wir irgendwie 9 Monate zurückgehen, war noch wahrscheinlich der in der Planung, jetzt auch so im zweiten Halbjahr 2026, derjenige ist, der so in den Main Events dabei ist, sozusagen als Neuer, der noch nicht so etabliert ist, ja, wie halt ein Seth Rollins oder andere, und in der Rolle halt abgelöst wurde von Obafemi. Und ja, man ihn da so ein bisschen, ja, dann halt auch nichts für ihn hat und dann auch wenig funktioniert. Auch, glaube ich, auch davon ein bisschen betroffen, auch Dominik Mysterio,
Ja.
ja, der auch, ja, also der auch nachdem er da bei der Survivor Series John Cena besiegt hatte, ja, wo man halt auch nicht mehr so wirklich irgendwie was gemacht hat und gesagt hat, okay, was ist jetzt hier der neue Plan und ja, was machen wir mit Dominik? Und ja, dann hat er halt im letzten halben Jahr auch nicht viel mehr gemacht, als erst seinen Intercontinental-Titel zu verlieren und dann dann bei WrestleMania zu verlieren, weil man Finn Balor als Demon einsetzen wollte und dann halt im Halbfinale des King of the Ring-Turniers eine krachende Niederlage gegen Obafemi einsteckt, weil man dafür halt jemanden braucht. Und ja, also was in der Position von ja, zum Beispiel wie Dominik Mysterio ist, dann auch passieren kann, ja, wenn sich das über ein halbes Jahr streckt, ja, da darf man auch 3 relevante Niederlagen einstecken. Aber das Problem ist halt eher, und das sehe ich bei Dominik genauso wie auch bei Bron Breakker, ja, dass halt, wenn sonst nichts ist, ja, halt auch nichts für sie gemacht wird. Und sie haben halt in der Zwischenzeit ja auch dann niemanden besiegt oder so, außer halt aus der Fäden, außerhalb der Fäden, in denen sie was gemacht haben. Und das ist dieser klassische Aufbau halt. Ja, und also was man bei Obafemi halt dann auch gemacht hat. Ja, weil ja, der hat halt auch nach WrestleMania dann so ein paar Leute besiegen können und so in 1-gegen-2-Matches. Also da, ja, Ober hat man sich halt konzentriert und jede Woche hat man halt überlegt, was können wir diese Woche für Ober tun. Ja, und halt auch außerhalb von den Wochen, wo man halt gesagt hat, okay, das ist die Fehde und ja, jetzt ist Brock Lesnar auch da und jetzt machen wir da was. Aber ja, das ist halt bei vielen anderen nicht so.
Ja, ich finde das kurzsichtig. Also ich finde, ich will gar nichts gegen Obafemi sagen. Also ich finde Obafemi, ich finde den gut. Ich finde das sinnvoll, den aufzubauen. Ich mag den. Aber er reicht nicht, um uns jetzt sozusagen die Zukunft zu sichern. Also ich glaube schon, dass wir auch so ein bisschen ein Generationenproblem haben bei WWE. Wir haben wirklich relativ viel so ältere Topstars, die seit Jahren dieses Top-Level bespielen und letztlich ist Kreis ist immer zwischen so in denen. Und wenn die irgendwie mal weg sind und das zeichnet sich ab, dass wir da in den nächsten Jahren einen erheblichen Schwund irgendwie sehen werden, brauchen wir Leute, die halt irgendwie nachkommen und die dann aber schon da stehen, um wirklich ordentlich auch übernehmen zu können und das nahtlos machen zu können, vielleicht irgendwie halt auch mit so einem Stufensystem quasi machen können. Und da reicht uns Obafemi nicht, da brauchen wir Bronbreakker und da brauchen wir auch Dominic Mysterio und vor allem brauchen wir halt auch so ich würde sagen, so die Vielfalt oder die Breite, die auch mitbringen. Gerade jetzt die drei, ja auch ja, unterschiedliche Persönlichkeiten, die mitbringen und Bronbreakker und Obafemi sind vielleicht noch irgendwie sich ähnlicher. Dominic Mysterio ist schon meine sehr eigener Charakter, aber insgesamt, glaube ich, kannst du jetzt zum Beispiel die drei schon so aufstellen, dass sie die Men's Division über die nächsten Jahre gut vorbringen können. Und dafür brauchst du aber mindestens mal die drei und nicht nur Obafemi. Und deshalb finde ich das wirklich sehr kurzsichtig. Dann diese beiden anderen, Bronbreakker und Dominic Mysterio, den du eigentlich letztes Jahr Momentum ohne Ende gegeben hast, dann halt jetzt wieder so fallen zu lassen, ist ja nicht irgendwie nicht zu Ende gedacht. Also ich weiß nicht genau, was. Ich glaube, das ist so ein bisschen so dieses auf Effekte bedacht sein und nicht an die langen Linien denken, was bei WWE da auch jetzt seit einiger Zeit irgendwie immer wieder sichtbar ist. Und ich glaube, dass das aber wirklich für erhebliche Probleme sorgt in den nächsten Monaten, Jahren.
Ja. Also in der letzten Woche hat Paul Heyman so ein Interview gegeben und auch darüber hat auch Triple H gelobt und gesagt, dass er der Beste für den Job ist und so. Und das ist natürlich auch Paul Heyman-Style, ja, der weiß natürlich auch, dass man den Boss besser lobt. Aber was mir halt auch aufgefallen ist, die Begründung von ihm war halt, dass Triple H das sehr gut macht, ja, zwischen. Ja, mit den ganzen Leuten, die da Ansprüche stellen. Ja, also Netflix will irgendwas und die ESPN will irgendwas. Und ja, dann also der Algorithmus will irgendwas und dass man da alles ja, so unter einen Hut bringt und auch ja, also mit den Stars, die auch eigene Sachen wollen und halt ja. Die man auch irgendwie dann mit berücksichtigen muss. Also gerade halt Leute wie, ja, wie Brock Lesnar und Roman Reigns und Cody Rhodes, die halt auch sagen können, okay, ja, dann mache ich halt was anderes. Ja, habe jetzt genug Geld verdient und habe auch andere Möglichkeiten außerhalb. Ja, und also das ist dann halt die Rolle und ja, da kann ich mir halt auch vorstellen, ja, da geht das dann halt auch verloren. Ja, wenn man. Auch jetzt bei Night of Champions, ja, jetzt ist vielleicht ESPN unzufrieden, ja, und sagt, ja, wie ist denn das? Und also jetzt, die Zahlen für die PLE sind jetzt nicht so gut, wie wir dachten, und tut da mal was. Und dann sagt man, okay, ja, dann machen wir da jetzt vielleicht auch mal einen Titelwechsel bei so einem kleineren PLE. Ja, und das ist auch toll, dass sich auch die Saudis beschwert haben, ja, weil die bezahlen auch viel Geld dafür, dass da die zwei PLEs pro Jahr stattfinden. Und dann sagt man auch, ja, ihr müsst ja auch mal irgendwas für uns tun und aber wenn das halt die Geschichte ist, ja, dann ist es halt viel kurzfristiger und die Sache, ja, was mache ich da, ja, also was mache ich da nächste Woche, als zu sagen, ja, was brauche ich denn in einem Jahr oder in 2 Jahren?
Ja, genau. Ja, also ich ist aber generell das Thema, finde ich.
Und also ich vermute auch, das ist halt auch schwierig. Aber das ist halt genau das Problem. Es ist halt eigentlich zu viel. Ja, also wenn man sich das mal anguckt, ja, was sonst, ja, also auch wie heutzutage Serien gemacht werden. Ja, keine Ahnung, Stranger Things oder ja, Game of Thrones oder was auch alles. Ja, da hat dann eine Staffel irgendwie 8 oder 10 Folgen, ja, die jeweils so eine Stunde laufen. Und man macht alle 2 Jahre so eine neue Staffel. Und WWE hat halt irgendwie 5 Stunden die Woche, jede Woche, 52 Wochen im Jahr, ohne Pause. Und das ist halt unheimlich schwierig da. Ja, also die Maschine auch so laufen zu lassen, dass sie das, ja, dass sie da auch ja, diesen Content ausspuckt und dann halt auch da noch so eine, ja, dass das irgendwie so einer strategischen Vision dann einfach folgt.
Aber es gibt auch Daily Soaps, die laufen jeden Tag das ganze Jahr. Und die haben auch irgendwie ein Drehbuch, das über ein paar Folgen hinweg läuft. Also das läuft auch nicht immer perfekt, ja, aber das ist, also Fehler können ja sozusagen auch passieren oder dass man irgendwie das anpasst. Also dafür ist es ja auch sozusagen eine Live-Show. Ich sehe schon ein, dass es Momente gibt, in denen man dann Dinge anpasst, weil man merkt, okay, die Fans reagieren nicht so wie gedacht und dann passt man es an und so. Aber irgendwie, also ein bisschen Linien braucht man halt schon irgendwie mal für so ein paar Monate oder mal für ein Jahr vorausgedacht sind. Und ich finde, das kann man schon erwarten. Also von so einem riesigen Unternehmen mit irgendwie, weiß ich nicht, wie vielen Writern und Executive Producern und Producern überhaupt, kann man das schon erwarten, dass die mal 5 Storylines für ein Jahr im Voraus planen können.
Ja, aber es sind dann halt 5, ja, und
Ja, es sind keine 5, es ist jetzt eine. Also wir haben eine Storyline, die läuft aus meiner Sicht für ein Jahr. Das ist die Bloodline-Geschichte. Sonst keine andere.
ja, die Bloodline-Geschichte und dann hast du hier noch die, müsste auch mehr geben.
Nope.
Na, doch, dann hast du noch hier den Judgment Day.
Ja, bei denen haben sie auch auf Eis gesetzt. Also das war vielleicht vor einem Jahr, war die Idee, wir machen was mit dem Judgment Day. Und dann haben sie es vergessen.
Ja, dann, aber, ja. Ja, und sie hat halt The Vision und dann hat sich da halt auch Seth Rollins verletzt und das kommt da auch dazu. Das passiert ja halt bei der Daily Soap auch nicht.
Ja, wie gesagt.
Ja, dass da einmal der Schauspieler dein Wichtigster ankommt und sagt, so, jetzt habe ich mir aber was gezählt, jetzt fahre ich die nächsten 5 Monate aus.
Ja, das ist ein bisschen anfälliger. Deshalb, ich sehe ja auch ein, dass man dann Anpassungen machen muss. Ja, aber ich finde trotzdem, also so ein paar rudimentäre Storylines, die könnte man schon fahren und da wird sich jetzt nicht dauernd jemand verletzen, um dass das völlig durcheinander bringt.
Ja.
Oder man kann es auch aufgreifen dann wieder. Also zum Beispiel, um am Judgment Day zu bleiben mit Liv. Das hat gut funktioniert, finde ich, prinzipiell. Also wir hatten eine Story, bevor Liv sich verletzt hat und die war so am Schwelen und die ging so Richtung, kommt es jetzt zum Clash zwischen Roxanne und ihr und so und wann ist jetzt sozusagen der große Bruch und auch mit Finn Bella und so. Und dann war das schon der Plan und dann verletzt sich Liv morgen und klar ist der Plan dann erstmal irgendwie am Ende. Als Liv aber wiederkam, dann bei Survivor Series, ist es ihnen wirklich gut gelungen, da wieder anzuknüpfen. Sowohl in der Gesamtgeschichte, weil sie die halt gut am Laufen gehalten haben, bis Liv wiederkam, als auch wie Liv dann wiederkam. Und dann würde ich sagen, da hätte man das dann fortführen können. Und dann haben sie es aber irgendwo, weiß ich nicht, auf dem Weg zum Royal Rumble oder kurz nach dem Royal Rumble haben sie dann den Faden fallen gelassen. Und das wäre aber nicht nötig gewesen.
Ja, natürlich, das ist alles nicht nötig. Aber also ich glaube, das ist halt auch mehr Beschreibung. Und also das sagen halt auch alle, ja, Leute, die irgendwo was schreiben und so. Also das ist halt der klassische Writers Room. Und da machst du das auch. Aber da heißt es halt auch, ja, du musst halt also einer, ja, der Showrunner, der hat die Vision und alle anderen müssen halt daran arbeiten, die umzusetzen.
Muss
Ja.
man den Showrunner vielleicht mal austauschen.
Ja, aber also das ist halt Triple H und also das ist halt da auch das Problem. Triple H hat halt keine, ja, also das glaube ich da halt auch, ja, dass diese, ja, Konzernstruktur, die WWE da immer mehr wird, ja, macht es halt auch schwieriger. Und also WWE war halt auch deswegen erfolgreich und von der Struktur her, weil das letzte Wort hatte halt auch immer Vince McMahon. Und der hat sich halt auch ums, ja, der hat sich auch um anderes Geschäft gekümmert, aber der hat sich halt auch immer um die, also um die kreativen Entscheidungen gemacht. Und also das ist halt viel einfacher und da kannst du auch eine Vision haben und sagen, so machen wir das jetzt, als ja, wenn du halt Triple H bist und in der TKO-Struktur auch nur ja, die Nummer 5 oder so bist und das Problem hast, ja, dass du halt ständig Leute hast, die was von dir wollen, weil du bist halt bei Netflix mit Raw und du bist beim USA Network mit SmackDown und du bist bei ESPN mit den PLEs und du bist bei Peacock mit Saturday Night's Main Event. Und dann hast du noch Leute wie die Saudis, die irgendwie dafür bezahlen, dass Shows bei ihnen sind und die rufen dich immer an und sagen, jetzt wollen wir aber hier auch irgendwas. Und wenn du denen sagst, nee, das machen wir jetzt aber nicht, ja, dann rufen die deine Chefs an und dann rufen sich deine Chefs an und sagen, das sind aber, ja, ich will aber auch nicht, dass der ESPN-Chef hier auf mich sauer ist und dann müssen wir jetzt vielleicht doch was machen. Und dann wird es halt auch schwierig zu sagen, hier, das ist die Vision und das ziehen wir dann durch. Und also, klar, ja. Das sollte man und das ist auch wichtig, aber also ich habe halt auch ein bisschen, ja, also ich sehe halt auch da, wo es da schwierig wird. Ja, und dass du da halt auch nicht mehr die Energie hast. Und also zum Beispiel, ja, aus WCW-Zeiten beschreibt das Eric Bischoff auch, ja, dass da, also WCW gehörte ja immer zum Turner-Imperium. Ja, und dann war irgendwann die Übernahme durch AOL damals. Ja, dann hat er halt auch gesagt, ja, und dann war ich halt die ganze Zeit damit beschäftigt, hier irgendwelche ja, Innerkonzern-Sachen zu machen und mich mit den Leuten darüber zu streiten, auf welchen Konten jetzt welche Ausgaben abgerechnet werden und solche Geschichten. Und ja. Also, ja, und dann halt an zwei Fronten. Und dann hat er irgendwann gesagt, hier, und dann brauche ich jemanden, der sich jetzt hier mehr um um das Kreative kümmert. Und hat es dann Kevin Nash machen lassen, was auch nicht funktioniert. Und, ja, also ich glaube, das ist halt schwierig. Und es ist auch unheimlich schwierig. Ja? Also WWE ist eigentlich auch ein Wunder. Ja, also wenn du das jetzt mal anguckst,
Das sind
Raw,
halt
ja,
Menschen stehen.
doch. Also Raw ist echt eine Sendung, die ist seit 30 Jahren auf dem Sender. Jede Woche. Ja, 2, 3 Stunden live. Das gibt's auch, also da gibt's fast nichts. Ja, keine Ahnung. Da hast du noch die Simpsons, die so lange laufen und halt aber ganz wenig sonst. Also da bist du echt. Also WWE ist auch was so Kreatives und Storytelling angeht. Ist da halt auch eine Ausnahme, oder? Ja, also gucken, ja, also hier, Marvel war jetzt in den 2010ern vor allem extrem erfolgreich mit mit ihrem gemeinsamen Cinematic Universe. Aber ja, das waren dann vom ersten Iron Man-Film da bis zu Avengers Endgame. Ja, also das waren 22 Filme. 40, irgendwie 40, 45 Stunden. Content. Ja, das reißt WWE in einem Monat ab. Oder
Ja,
ein, zwei.
aber dann hast du was wie, keine Ahnung, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Das kriegt RTL irgendwie auch seit weiß ich nicht wie vielen Jahren hin. Oder weiß ich nicht, hier die Öffentlich-Rechtlichen, die machen sowas wie das Traumschiff oder ich weiß, oder was weiß ich, wie die alle heißen. Der Bergdoktor hat schon, glaube ich, jetzt gefühlt schon 17 Staffeln oder so. Also wie gesagt, ich sage gar nicht, dass das jetzt so, ich glaube schon vergleichbar. Also ich glaube schon, dass das vergleichbar ist mit auch irgendwie sozusagen, was diese Sendung auch liefern soll, nämlich einfach sozusagen leichte Unterhaltung. Und deine Aufgabe ist es halt immer für Drama zu sorgen, damit deine Zuschauer da auch weiterhin dann die nächste Traumschiff-Folge gucken oder die nächste Raw-Folge gucken. Und ich erwarte ja einfach nur sozusagen so ein Minimum an irgendwie mal so ein bisschen vorausschauendem Drehbuch. Und wenn das mit der Unternehmensstruktur nicht möglich ist, ja, dann welcome to Marktwirtschaft, dann musst du deine Unternehmensstruktur umbauen, um da weiterhin auf dem Markt überleben zu können.
Ja, das ist halt schwierig. Ja? Und ich habe jetzt mal nach dem Traumschiff geguckt. Ja, das Traumschiff hat 109 Episoden.
Ja.
Ja, seit 1981. Ja,
Ja.
seit 45 Jahren. Also, die machen halt zwei bis drei. Die haben halt zwei bis drei Geschichten
Ja.
pro Jahr,
Ja.
die sie sich ausdenken müssen.
Ja,
Und
oder weiß ich nicht, oder der Tatort läuft jede Woche.
ja, auch der Tatort
Seit
läuft nicht jede Woche. Und ja, aber.
Ewigkeiten.
Das ist halt, ja, aber das Problem ist halt, der Tatort funktioniert halt auch deswegen, ja, weil man es halt aufgeteilt hat in, es gibt 10 Tatorte und es gibt 10 Teams, ja, die jeweils einen Tatort machen und davon gibt es dann irgendwie zwei oder so im Jahr. Ja, und dann läuft das und,
Ja,
ja.
aber das kann man ja bei WWE auch machen. Du kannst das ja auch aufteilen. Du hast ja schon zwei verschiedene Sendungen, drei eigentlich. Du hast drei verschiedene Sendungen, dann hast du irgendwie verschiedene PLEs, du hast irgendwie verschiedene Formate und so weiter. Du könntest es ja auch alles ein bisschen föderalisieren.
Ja, das könnte man machen. Also mit NXT macht WWE das ja auch. Ja? NXT hat ein eigenes Team und die machen halt in aller Regel, was sie wollen. Ja? Und also mit Raw, mit SmackDown hat man das ja auch versucht. Ja? Und macht es ja auch so ein bisschen so. Aber da hat man ja auch wieder festgestellt. Also das Problem ist natürlich, aber wenn du das machst, dann passt halt auch nicht notwendigerweise alles zusammen.
Ja, dann brauchst du halt einen Kopf, der dann nur drüber schaut, aber der halt nicht die operative Arbeit macht. Also, sondern eben so ein Letztentscheidungsrecht. Aber so ein paar Sachen, da brauchst du auch nicht Triple H, der das überlegt. Also zum Beispiel, wie man jetzt Tiffany Stratton als US-Titelträgerin da bestmöglich positioniert, dafür brauchst du Triple H nicht. Sondern da brauchst du irgendeinen fähigen Writer, den die sich schon da besorgen und dann der halt die Aufgabe hat, ich gucke jetzt, dass eine von die vielen acht Titelträgerinnen dann halt da gut positioniert wird.
Ja, aber das ist halt, aber da ist halt auch wieder das Problem. Ja, in so einer Unternehmensstruktur, da gibt es dann halt auch die ganzen Kämpfe und so. Und ja, dem normalen Writer, ja, also einerseits ist natürlich, ja, ist halt auch die Frage, ja, ist jetzt wichtiger, dass ich dem hier jetzt was schreibe. Ja, dass der in 2 Jahren vielleicht gut dasteht und aus dem ja, irgendwie so ein Draw wird, der auch Tickets verkauft. Ja, oder mache ich jetzt was damit, wer immer jetzt hier halt mein Chef ist oder so ein Halbchef oder irgendjemand anders, dass ich da halt vorankomme. Also,
Ja, das hast du ja in jeder Unternehmensstruktur. Also nicht nur da, würde ich sagen.
ja, aber gerade halt so in, also, ja, aber gerade in so kreativen Sachen ist das halt unheimlich schwierig. Und ja, wenn du halt nicht eine Person hast, ja, die das halt alles steuert.
Ja, aber also das finde ich, muss WWE als irgendwie so multinationales Unternehmen, das es sein möchte, auf die Kette bringen.
Ja, aber da sage ich dir halt auch als Verhaltensökonom, ja, das ist halt schwierig, ja, das so zu organisieren, ja, dass halt auch die Anreize für alle da zusammenpassen, ja, auch sonst, also, und du hast halt auch dann so Konflikte, also was du halt auch sonst halt auch sind Konflikte, ja, und klar, ja, du kannst halt einen, wenn du einen Writer hast für Bron Breakker, ja, und einen für Seth Rollins. Und dann sagen dir beide, okay, haben wir gut geplant und meiner muss jetzt aber dieses Match hier gewinnen.
Ja, dann gehst du zum Monthly Meeting mit Triple H und sagst, hier, wir haben ja noch so ein Thema. Wie siehst du denn das?
Ja, klar, aber wenn man das so macht, dann geht halt keiner hin und sagt hier und jetzt, ja, habe ich halt durchgekämpft, dass wir irgendwie für Dominic Mysterio jetzt jede Woche noch ein vernünftiges Segment machen, was mir aber keiner dankt.
Ja, gut. Aber wie gesagt, also ich finde, das ist halt irgendwie, das hat jedes Unternehmen dieses Problem. Und also ich sehe schon ein, dass es für die da schwierig ist. Aber sagen für mich als Konsumentin, also ich habe halt dann auch in der Hand, quasi das zu kritisieren oder dann auch einfach nicht zu schauen.
Ja, klar.
Also, ne, also und das ist ja das Problem. Also darauf steuert ja WWE aus meiner Sicht irgendwie zu. Dass wenn die nicht langsam mal anfangen, wirklich ordentliche, weitgehende Stories zu machen, dann wird es halt schlechter auf der KonsumentInnenseite. Und deshalb, also das ist ja sozusagen meine Vision, weshalb ich sage, die müssen irgendwie mal was dran ändern jetzt. Und ich sehe jetzt im Moment nicht Möglichkeiten, das wirklich zu ändern, um ehrlich zu sein.
Ja.
Aber wir werden sehen, wie sie es machen, ob sie da die Kurve kriegen. Also ich finde, sie haben jetzt, wie gesagt, mit der Bloodline haben sie jetzt angefangen, zumindest mal eine Geschichte über jetzt mal, ich würde sagen, eine Zeitspanne von einem Jahr hinweg zu planen. Wenn da jetzt sich noch weitere dazu gesellen, würde ich sagen, gut. Und wenn wir nächstes Jahr bei WrestleMania oder kurz nach WrestleMania dann nicht da stehen und sagen, so, jetzt haben wir das durch und was machen wir jetzt, dann bin ich ja noch zufriedener.
Ja. Nein, also ich will auch gar nicht behaupten, ja, dass das, ja, also das macht die ganze Sache nicht besser. Aber es ist halt unheimlich schwierig, ja, und fast niemand hat das Problem gelöst, ja, wie man halt, ja, also extrem viel Quantität in guter Qualität liefert bei Sachen, die irgendwie zusammengehören. Also gibt ja auch einen Grund, dass George R. Martin hier seine Bücher da nicht weiterschreibt, ja, weil das auch, ja, also weil, ja, das ist schon alleine unheimlich schwer. Ja, aber also WWE ist ja auch so Game of Thrones mäßig, ja, wo du halt irgendwie 90 Charaktere hast und die haben alle eine Backstory und die interagieren alle miteinander und dann machen die was und ja, also allein das schon so halbwegs, ja, ja, so auf so einem geraden Weg zu halten. Also, was WWE schon macht. Ja, also auch das ist ja schon schwierig genug. Ja, auch dass man nicht so die ganz großen Lücken da irgendwo hat. Und es aber halt noch besser zu machen und halt auch für Charakter 47, ja, halt noch irgendwie seinen sinnvollen Arc beschreiben, der auch mit allen anderen zusammenpasst. Das ist halt schwierig. Und wie gesagt, es hat halt auch sonst kaum jemand gelöst. Ja, also World Championship Wrestling ist auch daran gescheitert, ja, dass sie halt am Ende ja, da auch sich nicht darauf irgendwie einigen könnten, was denn jetzt hier die Vision ist und wo man ja, da hin will. Ganz viele anderen kämpfen auch damit. AEW ja, hat es jetzt auch gemacht, ja, dass halt der Chef auch der Hauptbooker ist. Ja, kann man natürlich auch lange diskutieren, ja, funktionieren deren Storylines und jetzt und so nicht, aber ja, das ist halt auch von der Struktur her. Und also ich glaube halt auch, idealerweise, ja, hast du halt so eine Struktur, du hast einen Hauptwriter und ja, einen Produzenten. Ja, und der Letztere schützt den Ersteren und der Erstere kann sich da um seine Sachen kümmern. Aber das ist halt unheimlich schwierig, auch in so solche Strukturen zu haben. Ja, und ja, also ich glaube, das schafft halt WWE auch gerade nicht. Ja, und halt dann auch gerade, ja, weil dann denkt sich Ari Emanuel, also der Chef von TKO, dann halt auch wieder, oh ja, hier würde doch WrestleMania bestimmt helfen, wenn wir jetzt noch da in unser WWE-Titelmatch irgendwie 2 Wochen vorher noch irgendwelche so B-Promis einfügen. Ja, einer hat eine ISBN-Show und der andere ist so relativ erfolgreicher Sänger. Und jetzt lass uns doch damit mal das machen.
Naja, aber
Ja,
dann backfeiert es halt.
klar, dann backfeiert das halt.
Ja.
Thema, das backfired. Was auch gebackfired hat, ist, dass Liv Morgan vor dem Queen of the Ring-Finale den Gut Danhausen unterbrochen hat und prompt gefirst wurde und dann auch ihr Match gegen Io Sky verloren hat. Io Sky ist jetzt Queen of the Ring und hat auch direkt Liv Morgan, das ist ein Vorteil, war direkt da gesagt, okay, dann fordere ich dich auch heraus beim SummerSlam, weil Liv Morgan ist ja auch Women's World Champion. Was denkst du zum Thema Queen of the Ring Finale und zum ganzen Turnier?
Völlig verschwendetes Turnier mit diesem Ausgang. Also wir hätten Liv Morgan gegen Io Sky, hätten wir ganz problemlos auch außerhalb dieses Queen of the Ring Tournaments haben können. Wir hätten schon bei diesem PLE das erste Match zwischen den beiden haben können. Das wäre irgendwie logisch gewesen. Und dann hätten wir auch das Rematch beim SummerSlam haben können. Das wäre irgendwie auch okay gewesen. Es brauchte dieses Turnier dafür wirklich gar nicht. Ich habe es von Anfang an auch gesagt. Verstehe nicht, warum Liv Morgan in diesem Turnier ist. Das macht gar keinen Sinn. Ja, okay, jetzt war der Sinn offenbar, dass wir halt dieses SummerSlam-Match zwischen Io und Liv bei SummerSlam eben vorbereiten. Aber das ist ziemlich genau das, was ich eben schon gesagt habe über die Women's Division. Irgendwie hat WWE immer das Bedürfnis, bei diesen Frauen-Matches noch irgendeine zusätzliche Spannung einzubauen, weil sie das Gefühl haben, dass das Match für sich nicht spannend genug ist. Und ich finde aber, also Io Sky gegen Liv Morgan beim SummerSlam ist für sich spannend und gut genug. Ich brauchte dafür jetzt keinen initialen Queen of the Ring Niederlage von Liv Morgan, um sagen zu können, oh ja, das ist ein spannendes Match zwischen den beiden. Das sind beides Top-Wrestlerinnen, das sind auch die Besten, die es da irgendwie gibt. Und ja klar, treten die gegeneinander beim SummerSlam an und sicher hat Io Sky eine Titelchance verdient. Also du hättest ja auch irgendwas anderes machen können, meinetwegen. Machst du noch ein Number One Contenders Match mit guten Leuten und dann lässt du Io Sky gewinnen und dann hast du auch das Match, wäre auch völlig okay gewesen. Und dann hättest du jetzt irgendwie aus diesem Queen of the Ring halt noch was anderes machen können und halt eine ja, vernünftige andere Fehde irgendwie daraus entwickeln und tatsächlich eine Frau zum Beispiel pushen, die in der Midcard fehlt oder irgendwie besser eingruppieren oder so. Anstatt dass wir jetzt, dass dieses ganze Queen of the Ring Turnier eigentlich völlig unnötigerweise verschwendet haben, um ein Match zu produzieren, das wir auch easy ohne hätten haben können. Und dann noch kurz, also diese Danhausen-Geschichte, also warum, was war das? Warum war Danhausen überhaupt da? Und warum dann dieser Fluch? Also jetzt auch nur, damit wir am Ende sagen können oder vor dem SummerSlam-Match sagen können, naja, Liv war aber ja auch cursed und eigentlich hätte sie ja auch gewinnen können. Aber also auch das ist doch klar, dass Liv morgen dieses Match bei SummerSlam auch gewinnen kann. Also ich finde das finde ich dann völlig okay. Also es ist völlig nachvollziehbar, dass Io Sky Liv morgen besiegen kann. Und es ist aber auch völlig nachvollziehbar, dass die beiden so gut sind und so auf einer Augenhöhe sind, dass es beim nächsten Mal auch anders ausgehen kann. Da brauche ich doch kein Danhausen, dann brauche ich doch kein Curse. Dann brauche ich auch nicht diese total merkwürdige 2 Sekunden irgendwas Promo, von der ich nicht weiß, was eigentlich der originäre Zweck war. Und deshalb finde ich, dass dieses Turnier hätte ich mir insgesamt einfach sparen können. Ungeachtet dessen finde ich Liv Morgan gegen Io Sky beim SummerSlam ein ganz wunderbares Match, das ich mich erfreue und bei dem ich mir auch denke, oh ja, spannend, mal sehen, wer da jetzt irgendwie als Gewinnerin rausgeht. Und da würde ich sagen, yay, aber das hätte ich auch alles ohne dieses Turnier haben können.
Ja, also ich glaube auch, ja, Io Sky ist gute Queen of the Ring. Io Sky gegen Liv Morgan ist auch ein vernünftiges Match für den SummerSlam. Ich glaube, ich wäre ja begeisterter für das SummerSlam-Match, wenn es jetzt nicht dieses Queen of the Ring-Finale gegeben hätte. Das Match war jetzt nämlich auch nicht so gut, ja, dass ich sagen würde, okay, ja, da brauchen wir jetzt hier dringend irgendwie das Rematch, sondern ja, als hätte man das erste Mal, zumindest seit längerer Zeit, halt mal wieder gemacht, dann wäre das gegangen. Warum Liv Morgan da im Finale stand, ja, bin ja immer noch so halb optimistisch zu sagen, okay, ja, das wird schon einen Grund haben. Ja, ich kann ihn mir jetzt nicht erklären, ja, aber also ich kann ihn mir jetzt auch nach dem Turnier nicht erklären. Ja, also man hätte da auch irgendjemand anders. Ja, hinstecken können. Ja, also, Das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit gewesen, ja. Also wenn man JC Jane da so ein bisschen weiter gemacht hätte, ja, sich da jetzt im Finale zu haben und dann endet halt ihr Siegeszug erstmal da gegen Io Sky. Also das hätte funktioniert, das hätte sie auch, ja, da hätte man da auch jemanden gehabt, die, ja, wo man gesagt hätte, okay, das ist irgendwie plausibel, dass sie da gewinnt. Ja. Oder auch andere, ja, Lash Legend hätte man auch mal machen können. Ja, also hatte einen guten Auftritt ja auch beim Royal Rumble in Saudi-Arabien und jetzt im Finale oder so. Ja, aber also, dass Liv Morgan ja, da als Champion mitmacht und so, also weiß ich nicht.
Ja, als hätten sie einfach keinen Bock gehabt, dafür sich eine Geschichte auszudenken, finde ich. Also sie hatten offenbar eine Geschichte für den SummerSlam, weil sie auf das Tableau geguckt haben und sich überlegt haben, was wäre denn ein gutes Match. Dann haben sie gesagt, ah, Liv Morgan gegen Io Sky. Und dann würde ich sagen, ja, das ist eine gute Entscheidung. Aber dann hatten sie, als ob sie irgendwie keinen Bock gehabt hätten, sich für Queen of the Ring auch noch was zu überlegen.
Also was ich mir so, also ist keine Erklärung da ist, aber also das eine, was ich mir halt vorstellen kann, ist, sie hatten halt, wie du es vorhin genannt hast, ihre monatliche Sitzung und da hat sich jemand gemeldet und hat gesagt, ja, wir sind jetzt hier schon 6 Wochen, also als sie da den Queen of the Ring gebucht haben und sich irgendwann mal jemand gemeldet hat und gesagt, was machen wir eigentlich mit Liv Morgan? Ja, die hat bei WrestleMania den Titel gewonnen und das ist jetzt auch schon wieder 6 Wochen her und seitdem hat sie überhaupt nichts gemacht. Ja, und dann hat jemand gesagt, oh, dann lassen wir sie doch hier, dann wir brauchen doch, sind doch noch auf der Suche nach dem Finalgegner für Io Sky. Lass doch das mit Liv machen. Ja, habe ich gesagt, super Idee.
Ja,
Ja, da
genau.
darf die Liv auch wieder was machen.
Ja,
Ja,
genau.
also, aber ja, das ist schon sehr, sehr merkwürdig.
Ja.
Und also diese Danhausen-Geschichte, da ist ja auch meine Vermutung, dass das auch wieder ja, so eine Außengeschichte ist. Ja, der PLE läuft auf ESPN
Na.
und Danhausen ist ja auch viel auf ESPN, da mit Stephen A. Smith und auch mit den Knicks und so. Und dann hat ESPN halt angerufen und gesagt, ja, wäre auch gut, wenn Danhausen da drauf ist, weil machen wir auch. Ja, und dann saß man da und gesagt, das ist jetzt aber schwierig, ja, weil, also wir haben, also vorbereitet ist eine 6-Match-Card und mehr machen wir eigentlich auch nicht, ja, und eigentlich hat der Danhausen da auch keine Rolle. Und dann hat jemand gesagt, okay, wie wär's, schicken ihn raus und dann kommt irgendein Heel raus und dann cursed Danhausen ihn. Und dann gesagt, machen wir. Und da hat man reingeguckt, okay, ja, bei welchem Match machen wir es dann? Und dann haben wir gesagt, ah ja, machen wir es doch hier bei Liv.
Ja.
Und ja, also ich fand es auch, also es war auch völlig daneben, ja, auch als wir es geguckt haben, weil wir haben ja auch beide sofort gesagt, okay, ja, offensichtlich gewinnt Io, ja, weil, also Danhausen ist auch in einer Situation, wo auch klar ist, ja, sein Kurs funktioniert gerade und ja, also sehr merkwürdig.
Ja, wirklich sehr merkwürdig.
Ganz sehr merkwürdiges Queen of the Ring-Tournament,
Ja,
echt von
total.
vorne bis hinten.
Ja, allerdings.
Ja, und dann hatten wir noch denn das King of the Ring-Turnier. Und da war das Finale Obafemi gegen Jey Uso. Da hatten wir uns auch letzte Woche unterhalten. Und da haben wir auch gesagt, ja, Obafemi wird das gewinnen. Und Jey Uso können wir uns gar nicht vorstellen. Aber hatten auch festgestellt, ganz viele Leute hielten auch Jey Uso für den plausibleren Sieger. Sogar ja, die Wettquoten, die wir nachgeschaut hatten, hatten Jey Uso als Favoriten. Aber am Ende kam es dann doch so, keine Eingriffe, nicht von Brock Lesnar, auch nicht vom Rest der Bloodline, auch von sonst niemandem. Und nach 8 Minuten hat Obafemi Jey Uso besiegt und ist jetzt auch King of the Ring geworden.
Das finde ich gut. Also ich finde das nachvollziehbar. Ich hätte es mir eigentlich anders vorstellen können. Ich war überrascht, wie viele Leute gedacht haben, dass Jey Uso das werden könnte. Aber ich finde das, also Obafemi finde ich einen guten King of the Ring. Und auch wie der da durchmarschiert ist durch dieses Turnier, war ganz Obafemi-like. Wir haben jetzt hier das Diagramm quasi gerade offen. Das war ja irgendwie im ersten Match, das war eigentlich das längste, 9 Minuten. Im zweiten Match 4 Minuten 35, sehr undankbar, für Dominik Mysterio. Und dann im Finale 8 Minuten. Also das ist so eine typische Obafemi-Leistung, Road to Win. Und das ist, finde ich, auch das, was man mit Obafemi auch gerade machen muss, wenn man den nach vorne bringen möchte. Und offenbar möchte man ihn nach vorne bringen. Dann ist das ziemlich genau der Weg für ihn. Ich glaube, es wird nicht für immer klappen, das so zu machen, aber im Moment klappt es sehr gut und deshalb finde ich das einen sehr ordentlichen Weg, das jetzt mit diesem King of the Ring nochmal zu zementieren, was man eigentlich mit ihm angefangen hat.
Also ich bin auch, ja, wenn man sich das anguckt, ja, wie das gelaufen ist, King of the Ring, also da kann ich alles ja, perfekt nachvollziehen. Obafemi gewinnt, ja, auch überzeugend. Ja, das erste Rundenmatch, da, also es waren ja immer da vierer Matches, Obafemi mit Penta, Solo Sikoa und Carmelo Hayes. Das war auch direkt das Raw nach seiner Niederlage da gegen Brock Lesnar. Da ist er gleich da wieder. Entsprechend, ja, sozusagen hatte gleich sein Rebound, wo er ist. Ein überzeugender Sieg gegen Dominik Mysterio. Auch ein überzeugender Sieg gegen Jey Uso, der auch ein bisschen natürlich Widerstand geleistet hat. Aber auch Jey Uso, ja, natürlich früher World Champion. Und so, ja, also muss man auch machen, ja, weil wenn er auch Jey Uso einfach überrollst, dann. Und bleibt halt nicht mehr viel. Halbfinalisten Dominik Mysterio und Javon Evans, ja, zwei der, so der Nachwuchsleute, ja, wo man auch sagen kann, okay, da war was. Ja, Dominik Mysterio, klar, harte Niederlage, aber auch gerade so der Dominik Mysterio-Charakter, aus meiner Sicht kann das halt auch ab.
Ja.
Ja, weil wenn er das nächste Mal auf Obafemi trifft, also dann sagt er halt auch nicht. Ja, und jetzt. Ja, ich habe jetzt trainiert und gut gegessen und so und jetzt habe ich mehr Power als Obafemi, sondern läuft eher darüber, dass er sich irgendwas einfallen lässt.
Mhm.
Ja, also deswegen, ja, so eine klare Niederlage beim ersten Mal kann ich auch verstehen. Javon Evans hatte ein gutes Halbfinale mit Jey Uso und ja, und also ist auch, glaube ich, ja, und da ist auch besser, ja, also ich habe auch doch Leute, die gesagt haben, ja, aber dann hätte es doch Javon Evans ins Finale stecken können mit Obafemi. Aber also da hätte halt auch von Anfang an niemand geglaubt, dass das Javon Evans gewinnen könnte.
Ja, und ich glaube, die sind nicht kompatibel miteinander.
Nee, das wäre auch nicht so einfach gewesen. Und ich glaube halt auch, Javon Evans, ja, anders als Dominik Mysterio, ja, der würde auch so ein Squash nicht so gut vertragen. Weil Javon Evans kommt halt auch über. Ja, Athletik und so, ja, und wenn man den einfach so overpowert, das ist halt nicht so einfach, ja, und da hat man lieber so jemanden, also so eher so zerebrale Leute, ja, die halt dann irgendeinen Trick machen, ja, das nächste Mal, ja, oder Obafemi dann das nächste Mal per Countout oder so besiegen, ja, eher halt als Leute, die dann, ja, so, ja, eins gegen eins sozusagen Stirn an Stirn gehen würden und entweder halt ja so viel gegen Obafemi machen, dass es so Obafemi so ein bisschen Momentum nimmt oder dann halt so völlig überrollt werden, dass sie das müssen. Ja, und halt Jey Uso, und das ist halt auch das andere, Jey Uso, ja, auch viel kritisiert, aber hat halt auch, ja, in den letzten 18 Monaten genug Siege eingefahren. Ja, und auch relevante Siege, dass er halt auch, ja, eine klare Niederlage halt mal hinnehmen kann. Ja, weil es ist halt ein Unterschied, ja, wenn man in den großen Matches eine Bilanz, ja, von 6-6 hatte in letzter Zeit und jetzt halt einmal klar verliert und dann eine 6-7-Bilanz hat, also es ist das erste größere Match ist, das man halt hat, und dann wird man, ja, dann hat man halt so eine 100% Verlustquote.
Ja, und es passt zum Charakter von Jey Uso, der ja eigentlich die ganze Zeit irgendwie am Hadern ist und auch mit sich selbst am Hadern ist und seiner Position jetzt auch in der Bloodline am Hadern ist. Das ist so eine Niederlage, ist da eher förderlich für den Charakter im Moment. Und auch für diese Bloodline-Geschichte und für diesen bisschen so einen Machtkampf mit Jacob Fatu ist da auch so eine Niederlage eher förderlich eigentlich. Deshalb, und gleichzeitig fängt sie ihn aber ja auch auf. Also die Bloodline-Geschichte fängt ihn auf und sorgt auch dafür, dass er so eine Niederlage nicht dazu führt, dass er jetzt irgendwie in der Versenkung verschwindet. Deshalb, ich finde das ein ganz solides Turnier und solides Match und gut für alle Beteiligten irgendwie was Gutes. Also nicht unbedingt für Dominik Mysterio, aber ich würde auch sagen, am ehesten kann er das noch ab.
Ja, aber auch, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Ja, auch wenn man sich so die beiden Brackets so nebeneinander anschaut, ist halt eher so, ja, an dem King of the Ring Bracket hat jemand 5 Stunden
Ja.
gearbeitet oder am King of the Ring Bracket so 5 Minuten.
Ja, genauso. Genauso. Ja. Also das ist wirklich das Ding. Also für die Men's Division ist viel mehr Einsatz und Strategie und irgendwie durchdacht als bei den Frauen. Das ist wirklich, das finde ich die bittere Wahrheit.
Ja, doch, das ist ein ziemlicher Down-Moment. Aber da müssen wir jetzt hier noch was überlegen. Aber jetzt kommt die heiße Zeit des Sommers. Die Hitzewelle in Deutschland ist ja zum Glück erstmal ein bisschen vorbei.
Ja.
Aber bei WWE kommt es jetzt. Ja, die größte Show des Sommers steht an. In Minnesota, 5 Wochen Raw und SmackDown gibt es davor noch. Und ja, also ich glaube, da wird der WWE schon versuchen, einiges auf die Beine zu stellen. Also 13 bis 14 Matches hieß es, sind geplant. Also 13 gab es ja bei WrestleMania auch, so 6 an einem und 7 am anderen Tag. Also meine Hoffnung wäre auch, dass sie da eher nach oben gehen und auch gerade aus WrestleMania Tag 1 gelernt haben, ja, dass so 6 Matches über 4 Stunden ja dann doch zu viel des Guten sind, an was man neben dem Wrestling noch macht. So. Und da würde ich sagen, nächste Woche schauen wir uns mal an, was bei Raw und SmackDown direkt danach so passiert ist. Ist ja auch alles, USA ist dieses Wochenende ja auch 4. Juli. Deswegen hat man auch, auch gesagt, okay, wir machen SmackDown nicht so freitags live, wie man es meistens macht, sondern die Idee ist einfach Raw live zu machen und SmackDown dann direkt im Anschluss aufzunehmen. Und ja, aber was man da gemacht hat, schauen wir uns mal an. Dann, welche Matches für den SummerSlam es gibt. Und sprechen wir noch so ein paar andere Dinge. Also Roman Reigns wird auch wieder da sein und dann nächste Woche auch wieder ein bisschen über Bloodline-Geschichte sprechen, weil da geht es ja auch voran an verschiedenen Stellen. Und bis dahin würde ich sagen, ja, bleibt dem Wrestling treu und bis bald.